Vielen Dank, Matthias, für die Textlesung. Ja, und du hast ja schon gesagt, startet diese Predigtreihe zum ersten Thessalonicher Brief. Und wer letzten Sonntag hier war und sich an die Predigt von Judith Hildebrand erinnert, sie hat uns mit hineingenommen, die letzten Worte von Paulus, sehr eindrucksvoll. Und der erste Thessalonicher Brief sind sozusagen die ersten Worte von Paulus, weil es der älteste Brief ist, den er geschrieben hat, also vermutlich der erste Brief. Und wir sehen insgesamt in dem Wirken von Paulus, wie mächtig Gott durch ihn wirkte, um Menschen zu erreichen und Gemeinden zu gründen. Hier habe ich noch eine kleine Übersicht mitgebracht, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Heute mit dem Untertitel durch gelebten Glauben. Dann beim nächsten Mal geht es weiter durch leidenschaftliche Verkündigung. Miteinander Hoffnung leben in schweren Zeiten, durch Heiligung im Alltag und weil Christus wiederkommt. So ein kleiner Überblick, das wird uns in dieser Predigtreihe erwarten. Wir haben gerade diesen Text gehört, 1. Thessalonicher 1, 10 Verse. Und die Gemeinde Thessalonich, dem heutigen Thessaloniki in Griechenland, die wirkt jung und dynamisch. Gleichzeitig erlebt sie auch schon starke Herausforderungen, Verfolgung. Und man spürt Paulus ab, wie dankbar er für diese Gemeinde ist. Sein Mitarbeiter Timotheus war zwischenzeitlich dort und hat ihm berichtet, wie sich die Gemeinde weiterentwickelt hat. Und was Paulus von Timotheus gehört hat, das hat ihn so sehr gefreut und davon lesen wir in diesem Brief und auch schon in diesen ersten 10 Versen. Und er bescheinigt der Gemeinde vorbildliche Züge, die für Menschen, die Jesus nachfolgen, bis heute gelten. Miteinander Hoffnung leben durch gelebten Glauben. Gerade in Zeiten wie diesen, wo es so viele Unsicherheiten gibt auf dieser Welt. Aber auch in unserem Land. Wir brauchen uns bloß die politische Landschaft anschauen. Ich weiß nicht, was da nächste Woche passiert im Bundestag. Ich habe da schon ein bisschen Bedenken, was da so läuft. Wenn wir uns die wirtschaftliche Lage anschauen, das gesellschaftliche Miteinander, die Abtreibungsdebatte ist gerade so ein bisschen untergegangen. Umgang mit Migration ist eher im Fokus, steigende Kosten überall. Und in so einer Zeit, da brauchen wir eine Hoffnung, die trägt. Wir brauchen eine Hoffnung, die uns im Alltag ganz konkret hilft. Wir brauchen eine Hoffnung, die andere uns auch abspüren, weil wir als Christen Jesus glaubhaft bezeugen. Und in unserem Predigtabschnitt finden wir drei zentrale Merkmale, die den vorbildlichen Glauben der jungen Christen in Thessalonich kennzeichnen. Das erste sind die drei Grundformen des christlichen Verhaltens: Glaube, Liebe und Hoffnung. Das zweite ist die Kraft des Evangeliums und der Heilige Geist und das dritte, die Ausstrahlung, das Vorbild auf andere. Und diese Aspekte sehen wir uns jetzt genauer an. Wir haben hier also eine junge Gemeinde. Und in Vers 1, da bringt Paulus mit seinen beiden Mitschreibern Silvanus und Timotheus zum Ausdruck, was Gemeinde überhaupt für ihn bedeutet. Gemeinde gibt es deshalb, weil sie mit Gott und Jesus verbunden ist. Und wer zur Gemeinde gehört, der hat in Gott seinen Vater und in Jesus seinem Herrn, von dem er sich führen lässt. Und jetzt schreiben die drei in Vers 3: Und wenn wir mit unserem Gott und Vater über euch sprechen, denken wir an alles, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in eurem Verhalten zeigt. Und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus, unseren Herrn, hofft. Glaube, Liebe und Hoffnung. Sehr bekannt ist 1. Korinther 13. Und da beschreibt Paulus diese drei Dinge als die höchsten Dinge, die unser Verhalten als Christen prägen und ausmachen. Und alle drei Kennzeichen sind in dieser jungen Gemeinde vorhanden. Und wichtig sind hier aber jeweils die Zusätze, das, was dabei steht. Sie unterstreichen, dass es nicht einfach nur um eine innere Frömmigkeit geht. So etwas, was in unserem Kopf oder in unserem Herzen passiert, sondern um gelebtes, authentisches Verhalten. Der Glaube bewährt sich in der konkreten Tat, zu der er uns bewegt. Die Liebe zeigt sich in der Anstrengung, die wir bereit sind, auf uns zu nehmen. Und die Hoffnung wird dadurch sichtbar, dass wir zum Beispiel schwierige Situationen geduldig ertragen. Paulus und seine Mitstreiter sind nicht zufrieden, wenn die Worte Jesu im Menschen einfach nur Gedanken und Empfindungen erzeugen. Es geht bei Glaube, Liebe und Hoffnung nicht einfach nur um ein inneres Geschehen. Glaube, Liebe und Hoffnung werden uns von Jesus geschenkt, um Wirkung zu bringen, um nach außen sichtbar zu werden. Die göttliche Gnade wird dann bei uns sichtbar, wenn der Glaube in uns nicht nur schöne Gedanken erzeugt, sondern uns zum Handeln bewegt. Wenn wir die Liebe nicht bloß für uns und unseren inneren Frieden irgendwie in Anspruch nehmen, sondern durch sie eine Kraft geschenkt bekommen, die bereit ist, sich in andere zu investieren, sich abzumühen. Und wenn wir die Hoffnung nicht einfach nur für uns selbst genießen, boah, ist so toll, dass ich zu Jesus gehöre und einmal bei ihm sein werde, sondern dass ich durch diese Hoffnung lerne, aktiv an dieser Hoffnung festzuhalten in schwierigen Zeiten. Wenn es nicht so leicht ist, wenn es mir nicht so gut geht, wenn die Umstände nicht so toll sind. Und Paulus hat deshalb an dieser jungen Gemeinde so viel Freude, weil sie nicht nur glaubten, sondern im Glauben handelten. Weil sie nicht nur liebten, sondern Liebe zeigten, obwohl sie in echten Schwierigkeiten steckten. Und das gleich in dieser jungen Gemeindesituation. Und weil sie nicht nur hofften, sondern um der Hoffnung willen tapfer litten. Wie prägt der Glaube unser Handeln im Alltag? Indem wir zuerst auf das schauen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Indem wir zuerst auf das schauen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Dass Gott uns mit Jesus, durch Jesus, mit sich versöhnt hat. Durch seinen Tod am Kreuz. Deshalb hängt hier dieses riesige Kreuz für jeden sichtbar, nicht zu übersehen. Dieses Zeichen, wir sind mit Gott versöhnt. Und dass er uns den Glauben schenkt und bewahrt. Weil das so ist, dürfen wir glaubensvoll handeln im Alltag. Dann wird es zu unserem eigenen Wunsch, versöhnt mit anderen zu leben. Das brauchen wir immer wieder, weil Sand im Getriebe ist. Dass wir bereit sind, nach einem Streit oder Konflikt den ersten Schritt zu gehen und nicht zu warten, bis der andere kommt. Wie zeigt sich Liebe in schwierigen Beziehungen oder Situationen? Indem wir uns auf Menschen in unserem Umfeld einlassen und uns von Jesus Liebe für sie schenken lassen. Die Liebe von Jesus befähigt uns, dem anderen zu dienen, auch oder vielleicht besser gesagt, gerade dann, wenn es uns etwas kostet. Zum Beispiel Zeit und ein offenes Ohr. Vielleicht auch deinen Geldbeutel oder deinen Kühlschrank zu öffnen, damit die Liebe von Jesus spürbar, erfahrbar, begreifbar wird. Du kennst vermutlich so eine Situation. Du bist unterwegs und es läuft dir jemand über den Weg und eigentlich hast du gerade gar keine Zeit oder keine Lust. Aber dann lässt du dich doch ein auf die Begegnung mit dieser Person. Und du lässt dich unterbrechen und nimmst dir Zeit. Und dann merkst du, wie dankbar diese Person ist. Diese Art der Liebe, die sich für andere verschenkt, die bereit ist, Anstrengungen auf sich zu nehmen, die tut dem anderen gut und die tut auch mir gut. Wie stiftet die Hoffnung auf Jesus Christus Kraft in Zeiten der Unsicherheit? Und diese Frage ist total wichtig in unserer heutigen Zeit. Der Unterschied ist, dass die Hoffnung auf den Reichtum Gottes fokussiert ist, auf Gottes Herrlichkeit und nicht auf das Leiden. Die Tatsache, dass Jesus lebt, dass er im Himmel ist und bei Gott herrscht und regiert, dass er wiederkommen wird, die ist so viel stärker als das, was wir rund um uns erleben, als die Umstände, und seien sie noch so kompliziert und schmerzhaft. Für uns als Nachfolger Jesu ist es so sehr wichtig, dass sich Gottes Gnade in unserem Glauben, in unserem Lieben und in unserem Hoffen als nach außen wirksam erweist. Ein bewegendes Beispiel ist für mich, für Glaube, Liebe und Hoffnung in der heutigen Zeit, die Arbeit vom Verein Profemina. Die haben ihren Hauptsitz in München, haben aber auch Zweigstellen, zum Beispiel in Heidelberg. Ich kenne diesen Verein schon viele Jahre und sie beraten Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Großes Thema, die Abtreibungsdebatte, dass manche Parteien den Paragraphen 218 komplett streichen wollen. Jedes Jahr berät Profemina tausende Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Und ja, sie sind ganz klar pro-life, also für das Leben der noch ungeborenen Kinder. Aber sie sind gleichzeitig auch Profemina, was sie schon im Namen drinstehen haben, also für die Frauen. Und das tun sie, weil sie an Gott glauben, der für das Leben steht. Nein, sie stellen keine Beratungsscheine aus, mit denen eine Frau abtreiben könnte. Ganz bewusst nicht. Stattdessen interessieren sie sich wirklich für die jeweilige Situation und den Konflikt, in dem sich eine Frau befindet, die sich mit diesem schwierigen Gedanken und Thema beschäftigt. Und sie bieten ganz konkrete Begleitung und Hilfe an. Und es ist so genial, wie sie sich diesen Frauen zuwenden. Und das Ergebnis davon ist, viele Frauen entscheiden sich durch diese ehrliche und liebevolle und aufopferungsbereite Beratung für ihr Kind. Sie fühlen sich wirklich ernst genommen in ihrer Situation. Und das führt oft erst dazu, dass sie überhaupt eine Perspektive und einen Ausblick, eine Möglichkeit sehen, das Kind doch zu bekommen und sich dafür entscheiden. Leider wird die Arbeit immer wieder torpediert. Zuletzt in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Beratungsstelle in Heidelberg attackiert. Und in der Mail dazu heißt es, ich habe euch auch ein Foto mitgebracht: Unbekannte haben die Mauer am Aufgang unserer Heidelberger Beratungsstelle großflächig mit der Parole My Body, My Choice verschmiert. Also mein Körper, meine Entscheidung. Das ist ja das Motto der Abtreibungsbefürworter. Und um keinen Zweifel an der Urheberschaft zu lassen, haben die Aktivisten, die das gemacht haben, den Zahlencode 161 mit dran gesprüht. Das ist die antifaschistische Aktion 161, um eben zu zeigen, wir waren das. Ja, wir stehen dazu. Aber das Geniale ist, Profemina lässt sich davon nicht einschüchtern. Sie sagen, jetzt erst recht machen wir weiter. Sie gehen voller Glauben weiter ihrem Auftrag nach, setzen sich in Liebe für die Frauen ein und sind voller Hoffnung, obwohl es Anfeindungen gibt. In unserem näheren Umfeld fällt mir der Auszeit e.V. ein, den wir als Gemeinde unterstützen. Sie haben uns einen Dankesbrief geschrieben. Und was sie dort Tag für Tag tun, das spiegelt Glaube, Liebe und Hoffnung wider. Ich möchte kurz einige Zeilen aus dem Brief mit euch teilen. Sie schreiben darin: Unser Team sieht jeden Tag, wie junge Eltern für ihre Familien kämpfen. Da ist eine junge Mutter, die mit Fieber und Bronchitis erkrankt ist und trotzdem alles versucht, um im Alltag den Alltag mit ihrem Baby zu schaffen. Da ist die Alleinerziehende, die erfahren hat, dass sie einen Aufenthaltstitel habe, aber die zweijährige Tochter nicht. Da ist die Familie, in der der Vater beruflich über Wochen hin verreisen muss und die Mutter nicht weiß, wie sie den Alltag mit zwei kleinen Zwillingen alleine schaffen soll. Vieles macht uns fassungslos. Manchmal kommt der Gedanke der Gelähmtheit und Überforderung. Aber wir möchten weiterhin einen Ort schaffen, an dem wir mit einem offenen Ohr und gutem Kaffee für Notfälle aller Art bereitstehen und Unterstützung in kleineren und größeren Dingen anbieten. Da merken wir ganz praktisch, wie deren Herz dafür schlägt, einfach den Menschen hier in Herborn eine ganz konkrete Hilfe zu sein, den Familien, die Überforderung haben in verschiedenen Bereichen. Nach Glaube, Liebe und Hoffnung schauen wir jetzt, das ist quasi das Fundament, schauen wir jetzt auf die Quelle dieser Kraft, das Evangelium und den Heiligen Geist. Vers 5. Denn als wir euch die gute Botschaft brachten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Kraft. Denn der Heilige Geist gab euch die Gewissheit, dass wir euch die Wahrheit sagten. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Evangelium bedeutet gute Nachricht und das meint das Leben von Jesus, sein Sterben und seine Auferstehung. Und das Evangelium ist nicht einfach nur eine Information für unseren Kopf. Das Evangelium, diese gute Botschaft, ist eine Kraft, die unsere Herzen verändert, die unser Inneres verändert, die uns umgestaltet, die uns neu macht. Und Paulus und seine Gefährten haben den Menschen in Thessalonich offen von Jesus erzählt. Und sie taten es in der Gewissheit, dass Gott sie dazu beauftragt hat. Und wie Matthias das gerade nach der Übersetzung Hoffnung für alle vorgelesen hat, dass diese gute Nachricht ankommen wird bei den Menschen in Thessalonich. Und das spürten die Zuhörer auf der anderen Seite. Und die drei, die waren jetzt wahrscheinlich keine hervorragenden Redner. Paulus wird ja an einer anderen Stelle in einem Brief vorgeworfen von einer Gemeinde. Ja, also im Schreiben bist du ja echt ein Held, aber wenn du dann vor uns stehst, deine Rede ist eher ein bisschen kümmerlich. Ja? Also es war jetzt nicht die große Überzeugungskraft, die sie als Person hätten. Aber bei dem, was sie den Menschen in Thessalonich sagten, da wurde Gottes Geist spürbar. Sowohl in den Verkündigern als auch in den Zuhörern. Und das führte dazu, dass eine ganze Reihe Menschen zum Glauben kamen. Was für ein Geschenk. Sie spürten, was diese Männer hier sagen. Das ist Wahrheit. Und nicht nur im Sinne von, ja, Haken dran, sondern es ist etwas, das betrifft mich, das hat mit mir zu tun. Da dockt etwas bei mir an, was ich vorher noch nicht wusste, was ich vorher noch nicht kannte, aber was ich haben will. Sie hörten diese Wahrheit nicht nur in ihren Worten, sondern sie sahen es auch einfach in der Art und Weise, wie sie unter ihnen lebten, wie sie mit ihnen umgingen. Sie haben ihnen treu und selbstlos gedient. Und das führte dazu, dass die junge Gemeinde selbst auch von dieser göttlichen Gewissheit getragen war. Das war quasi wie so ein Fundament, was da gleich von Anfang an gelegt war. Sie merkten, was uns hier erzählt wird, das ist zuverlässig. Und das bildete die Grundlage für den Glauben dieser jungen Gemeinde. Inwiefern beziehst du den Heiligen Geist in deine tägliche Glaubensreise mit ein? Wann hast du erlebt, dass der Heilige Geist dir Gottes Wort aufgeschlossen hat und du verstanden hast, das ist jetzt genau für mich. Das ist nicht nur für meinen Kopf, sondern das rutscht hier diese 20 Zentimeter runter, mitten ins Herz und bewegt mich zum Handeln. Oder dass du einen Impuls bekommst, genau dadurch dieses oder jenes zu tun. Und im Nachhinein merkst du, das war nicht von mir, sondern es war Gottes Geist, der mich hier angerührt hat und auf seine Fährte gesetzt hat. Für mich ist das im Laufe der letzten 10 Jahre immer wichtiger geworden, den Heiligen Geist ganz bewusst mit einzubinden in meinem Alltag. Er ist derjenige, der in mir lebt, der in uns lebt. Er ist unsere Schnittstelle zu Jesus. Und ihn dürfen wir in alles einbeziehen. Wir dürfen davon ausgehen, dass der Heilige Geist das, wo wir in Beziehung stehen, dass er das übersetzt, so dass es bei Gott ankommt. Und er spricht in meine Gedanken hinein. Und das hilft mir, auch zu verstehen, wenn ich hier drin lese. Ich durfte bereits eine ganze Reihe von Menschen begleiten, als sie die ersten Schritte mit Jesus gegangen sind. Und mich fasziniert immer wieder zu sehen, wie der Heilige Geist in jedem Einzelnen wirkt. Jeder Mensch, der heute noch zu Jesus findet, ist ein lebendiger Beweis für die Kraft des Heiligen Geistes. Ich erinnere mich an eine Frau aus der letzten Gemeinde, in der wir waren. Sie kam aus dem esoterischen Umfeld und jahrelang war sie auf der Suche nach Sinn und Erfüllung. Noch dieser Kurs oder dieses Seminar und dann komme ich endlich an am Ziel, aber sie fand es nicht. Sie wollte ankommen. Und dann sah sie eine Zeitungsanzeige, war es, meine ich, von Alpha. Sie dachte, okay, ich habe schon so vieles ausprobiert, ich probiere das auch mal aus. Kann ja nicht schaden. Vielleicht bringt das was. Und während dieser 10 Wochen bei Alpha lernte sie Gott kennen als ihren Vater im Himmel. Und sie verstand, dass Jesus das Ende ihrer Suche war. Und sie konnte endlich ankommen. Sie hat sich dann auch von allen ihren esoterischen Büchern und Medien getrennt, weil sie merkte, dieser Weg war eine Sackgasse. Sie wurde innerlich und äußerlich frei durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und sie lernte immer mehr, dem Heiligen Geist im Alltag zu folgen. Die Menschen in der jungen Gemeinde in Thessalonik, die beteten vorher heidnische Götzen an. Die Griechen kannten davon sehr, sehr viele. Doch Paulus und seine Mitarbeiter bescheinigen der Gemeinde in Thessalonik: Ihr habt sie weggetan, ihr habt euch davon bekehrt, ihr habt euch hingewendet zum lebendigen Gott und lasst euch jetzt vom Heiligen Geist leiten. Und das blieb nicht unbemerkt für ihr Umfeld. Sie wurden dadurch zum Vorbild für ganz viele andere Christen. Und damit bin ich auch beim dritten Aspekt, wodurch der gelebte Glaube dieser Gemeinde sichtbar wird. Diese junge Gemeinde in Thessalonik lebte so authentisch ihren Glauben, dass sie dafür in der ganzen Region bekannt wurde. Die Neues Leben Bibel übersetzt es sogar so, dass ihr für alle Christen in Griechenland zum Vorbild wurdet. Mazedonien und Achaia sind Regionen in Griechenland. Und ihr Vorbild ermutigte die anderen Gläubigen wiederum, treu zu sein in der Nachfolge. Die Gemeinde in Thessalonik hatte durch Paulus, Silvanus und Timotheus ein festes Fundament bekommen und sie verkörperten die Werte des Reiches Gottes, obwohl sie in Schwierigkeiten gerieten. Da waren Juden, die haben sie verfolgt, weil die das gar nicht wollten, dass der Paulus das macht und seine Begleiter. Aber sie haben festgehalten, obwohl sie Schwierigkeiten hatten. Was bedeutet es, ein Vorbild zu sein? Vorbild sein heißt, authentisch zu leben, nicht perfekt. Im Reich Gottes geht es nicht um Perfektion, es geht um Echtheit. Keiner von uns kann das eins zu eins in die Tat umsetzen, was Jesus uns aufgegeben hat. Aber wir alle werden von ihm durch den Heiligen Geist dazu fähig, echt zu sein, anderen nichts vorspielen zu brauchen und hineinzuleben in die Werte des Reiches Gottes. Wie können wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde hier in Herborn und da, wo wir leben, da, wo wir hingestellt sind von Jesus, Licht sein, ein Vorbild sein? Sodass unsere Hoffnung für andere sichtbar wird und sie danach fragen, warum wir so viel Hoffnung haben. Bitte stell dir konkret vor, wie könnte dein Leben diese Woche für jemanden ein Zeugnis für Jesu Hoffnung sein? Wie könnte dein Leben diese Woche für jemanden ein Zeugnis für Jesu Hoffnung sein? Nimm dir dafür einen Moment Zeit, wir hören auf ein bisschen Musik am Klavier. Die junge Gemeinde in Thessaloniki, sie inspiriert uns, miteinander Hoffnung zu leben. Durch ein Leben aus tätigem Glauben, aus Liebe, die keine Mühe scheut und aus einer Hoffnung, die geprägt ist durch die Kraft der guten Botschaft von Jesus Christus. Mir ist bewusst, dass wir als Gemeinde hier zurzeit auch unsere Herausforderungen haben. Gerade in der Liebe füreinander, im Umgang miteinander. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, möchte ich uns alle ermutigen. Lasst uns dieses Vorbild ernst nehmen und unser Leben auf Jesus ausrichten. Ich möchte zum Abschluss noch einen kurzen Text vorlesen, der heute unter der Losung steht. Ein Text von Lindolfo Weingärtner. Einer soll heute dein Nächster sein. Einer, der sonst nicht zählt. Einer, der nicht mehr glauben kann, der sich mit Zweifeln quält. Einem sollst du heute Nächster sein. Einem sollst du dich nahen. Sollst an ihm tun, wie Jesus Christ selber an dir getan. Ich bete. Vater im Himmel, du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Durch Jesus sind wir errettet und dein Geist schenkt uns neues Leben. Hilf uns durch deinen guten Geist, dass wir persönlich, aber auch als Gemeinde zu einem Leuchtturm des Glaubens werden, so wie die Gemeinde in Thessaloniki es war. Amen.